über morgen. Dein Podcast von Inside Digital.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom ganzen Gespräch. Ich bin Johanna und heute geht es um unsere emotionale Intelligenz. In einer Welt, die immer schneller wird und in der Stress, Ängste und Unsicherheiten keine Seltenheit sind, ist es wichtiger denn je, gut mit unseren eigenen Gefühlen umzugehen und auch die Gefühle der anderen besser zu verstehen. Ich spreche heute mit John, dem Mitgründer von Ahead, einer App, die uns hilft, genau das zu tun. Wir reden über die Rolle von Technologie in der emotionalen Entwicklung, wie kleine tägliche Übungen wirklich etwas verändern können und wie KI unsere mentale Gesundheit beeinflussen könnte. Schön, dass ihr dabei seid. Ich spreche heute mit John Roggan, einem der Gründer von Ahead, einer App, die uns dabei unterstützen möchte, unsere emotionale Intelligenz zu steigern. Wir reden über die Frage, wie digitale Tools uns wirklich dabei helfen können, uns selbst zu optimieren und welche Herausforderungen es auf dem Weg zu einer besseren Version unserer selbst gibt. Hallo John, schön, dass du heute da bist.
Hallo Johanna, vielen Dank für die Einladung.
Bevor wir in die Details von Ahead eintauchen, vielleicht können wir ja mal bei der Idee anfangen. Was war denn so der Moment, wo du dir gedacht hast, das brauchen die Leute. Eine App, die uns hilft, unsere emotionale Intelligenz zu steigern. Das könnte die Lösung für so viele Menschen sein.
Der Moment war nicht, das brauchen die Leute, das brauche ich, war der Moment, ab dem ich dachte, das muss man bauen. Ja, so ein bisschen zum Hintergrund. Wir, mein Mitgründer und ich, ein bisschen vergleichbare Typen, kennen uns schon aus dem Studium und haben dann beide unsere ersten Jobs angefangen und ich war bei so einer großen Strategieberatung und habe da dann relativ schnell festgestellt, dass es um die emotionale Intelligenz mancher meiner Chefs nicht so gut bestellt ist. Und wenn ich ehrlich bin, um meine eigene auch nicht. Und dann kam noch eine Trennung dazu und dann hatte ich alle möglichen emotionalen Themen, an denen ich arbeiten wollte und habe probiert, darin besser zu werden. Aber wenn man ganz ehrlich ist, zumindest für mich kann ich das so sagen, in einem schlauen Buch darüber zu lesen, wie man jetzt anders denkt und handelt, wie man seine Emotionen früher wahrnimmt und sich vielleicht schlauer verhält, als unser Monkey Brain das von uns möchte, das führt irgendwie nicht wirklich zu Verhaltensänderungen. Und so standen wir da beide mit dem Ziel, uns zu verbessern, aber haben nicht große Sprünge gemacht und haben dann zum Glück dieses strahlende Beispiel am App-Horizont gesehen, Duolingo, die es geschafft haben, ja, eine ähnliche Fähigkeit, eine Sprache sprechen, die man auch nicht lernt, indem man einfach ein Buch drüber liest, sondern indem man etwas tut, die es geschafft haben, das so spaßig zu verkleiden, dass Leute es wirklich machen und vorankommen. Und das war dann unsere Inspiration. Wir sagten, es muss auch ein Duolingo für emotionale Intelligenz geben, weil wir selber so etwas gesucht haben und nicht gefunden haben.
Spannend. Das heißt, du hast dann auch wirklich angefangen zu gucken, okay, gibt es so was auf dem Markt, was mir helfen könnte und dann gemerkt, nee, aktuell gibt es nicht das Passende, weil der Markt an sich für Selbsthilfetools wächst ja ständig. Auch seit der Pandemie sind wir, glaube ich, sehr viel achtsamer geworden. Aber du hast gesagt, nee, es gibt eigentlich noch nicht das Tool, was dir persönlich geholfen hat.
Ja, und ich glaube, so würde ich das dann auch nochmal wiederholen wollen, was mir persönlich geholfen hat. Ich glaube allerdings, viele Leute werden es mir nachempfinden, wenn ich zum Beispiel sage, ein Buch geht bei mir in ein Ohr rein und in ein anderen wieder raus. Da sind ganz viele schlaue, inspirierende Sätze drin. Und in dem Moment, in dem ich die lese, klopfe ich mir sehr auf die Schulter und sage mir, ja, das machst du jetzt später. Es fühlt sich in dem Moment auch gut an, man kommt voran, aber die eigene Denkweise oder Verhaltensmuster löst das überhaupt nicht. Und ich glaube, von teuer bis günstig gibt es Angebote, also von man folgt umsonst einem Influencer auf Instagram, der einem schlaue Weisheiten jeden Tag kredenzt, bis hin zu man geht zum Therapeuten und zahlt richtig, richtig viel Geld. Und von wissenschaftlich bis Scharlatanerei gibt's was, von eben jemand, der hat das studiert, bis hin zu ich bin der Guru und spüre, was dir helfen sollte. Also so gibt es alle möglichen Angebote, aber ich glaube, fast alles krebs daran, dass es die Wünsche von Leuten bedient. Ich weiß nicht, ob ich das hier auf dem Podcast so sagen darf, aber wir nennen das intern Self-Improvement Porn. Leute sehen da irgendeine neue Technik, denken darüber nach, wie sie das dann in ihrem Leben anwenden würden, so eben besser Herr würden ihrer Emotionen, aber es nie auf die Straße bringen. Und ich glaube, fast alles krankt an diesem Urproblem. Jemand, der so selbstreflektiert ist, was ja schon mal ein großes Glück ist, dass er sagt, ich möchte an mir arbeiten, wird, glaube ich, viele, viele Jahre damit verbringen, alles Mögliche auszuprobieren. Und wenn er ganz ehrlich ist, nicht die Riesensprünge erkennen. Weil der Ansatz liest darüber, spricht darüber, hört einen Podcast darüber, mit Verlaub, ist nicht der Richtige, um eine wirkliche Fähigkeit zu erlernen. Also wir lernen auch nicht Radfahren, indem wir ein Buch drüber lesen, wir machen's. Und so ist es eben auch bei eigenen Emotionen zu erkennen und anders damit umzugehen. Man muss es tun, um Fortschritte zu erzielen.
Und also um da jetzt auch mal persönlich zu sagen, ich finde gerade mit dem Duolingo-Beispiel triffst du bei mir auf jeden Fall eine sehr offene Tür. Ich bin seit arbeite jetzt an meinem 2-Jahres-Streak. Ich weiß nicht, ob du vielleicht dann auch selber Duolingo schon immer von Anfang an dann genutzt hast und dann gemerkt hast, na ja, das könnte man ja gut verknüpfen. Also Ahead, ich habe es jetzt ein paar Tage ausprobiert, funktioniert wirklich genau ähnlich, ne? Ein personalisierter Coach, es gibt kleine praktische Übungen, eben um emotionale Intelligenz zu steigern. Man kann sich auch Kurse aussuchen, in welche Richtung man arbeiten möchte. Du bekommst Tipps, wie du zum Beispiel mit Ärger umgehst oder wie du dich besser in andere Menschen einfühlst, wie du deine Gedanken lenkst. Das so vielleicht so als Kurzversion, immer so alle 2 bis 5 Minuten, das kann man gut beim Pendeln machen zum Beispiel. Was war denn der wichtigste Aspekt für dich während der Entwicklung? Also vielleicht kannst du uns mal mitnehmen, als ihr die App entwickelt habt.
Ja, unser großes Vorbild Duolingo macht ja eine Sache ganz besonders richtig. Sachen sind einfach und spaßig. Also man sitzt da nicht vor Grammatiktabellen oder vor Vokabellisten und paukt die sich in den Kopf rein, so wie wir das früher in der Schule machen mussten. Das würde niemand freiwillig in seiner Freizeit tun. Duolingo schafft es, das Ganze in kling, 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 kleines Spiel, immer mal wieder eine kleine Belohnung, eine süße kleine Animation zu verpacken. Und dann machen das Leute freiwillig auf dem Weg zur Arbeit, auf der Toilette sitzend, wo auch immer, und wählen diese App aus über die Alternativen, die sie auf dem Telefon haben. Also statt TikTok-Berieselung, statt Candy Crush-Zocken, sagen Leute, ich möchte meine Zeit nicht so verdaddeln, ich öffne Duolingo und hat dann am Ende, wie du sagst, teilweise einen 2-jährigen Streak. Und es fühlt sich gut an. Und das war für uns auch immer die Messlatte. Wir müssen mit der Konkurrenz auf dem Telefon mithalten können. Ganz bescheiden und ehrlich sage ich, wir sind längst nicht so weit wie Duolingo. Wir haben noch große Ziele und wollen noch viel weiterkommen. Aber wenn man unsere App heute vergleicht mit der ersten Version, die wir rausgebracht haben, sind wir schon doch deutlich vorangekommen. Aber ja, um es auf den Punkt zu bringen, deine Frage mit dieser langen Einführung. Das Wichtigste ist, Dinge einfach aussehen zu lassen, was natürlich am Ende doppelt so schwer ist. Wir müssen das Vordenken für unsere Nutzer machen. Wir müssen uns überlegen, wie wir die menschliche Psyche, die weiß Gott nicht einfach ist, und die Schritte, die es braucht, um von einem Verhalten, das man sich selber nicht mag, zu einem Verhalten zu kommen, das man mag, um die einfach zu verpacken.
Du hast ja gesagt, du hast die App ja eigentlich für dich entwickelt und sie dann weitergebracht und jetzt dürfen wir quasi mit dabei sein. Nutzt du die App denn immer noch selbst?
Natürlich. Wobei ich natürlich ein bisschen auch berufskrank bin. Also ich schaue dann auf, ist das hier richtig aligned? Ist das die Farbe, die wir hier benutzen sollten, etc.? Mein Blick ist, befürchte ich, etwas getrübt. Aber es ist auch nicht eine App, die ich für mich entwickelt habe, sondern mein Mitgründer Kai Koch und ein Team von Leuten, die seit Stunde 1 dabei waren und genau an diese gleiche Vision glauben. Wir alle stehen dahinter.
Wie lange ist denn dein Streak? Darf ich das fragen?
Bei Duolingo?
Nee, jetzt bei Ahead.
Ja, bei Ahead ist mein Streak ab Tag 1, also bald 5 Jahre.
Wow. Der längste Streak in der App wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ja, es kann kaum einer schlagen.
Was hat dir denn zum Beispiel auf dem Weg als Gründer selbst geholfen, da deine emotionale Intelligenz zu entwickeln? Gab es da irgendwie, ich meine, Duolingo war jetzt ein Punkt, wo du gesagt hast, das hat mich inspiriert, aber gab es noch was anderes, auch während der Entwicklung, während der Nutzung der App, wo du gesagt hast, hey, das hat mir wirklich gut geholfen?
Ja, sehr gute Frage. Ich hatte den Luxus, das absolute Privileg, so einen Arbeitgeber zu haben, der auch ein Riesenbudget hatte für Coachings, alles Mögliche. Also ich musste nicht nur mich selber zurechtfinden, wie das, glaube ich, jeder, der da anfängt, erstmal tut. Man googelt ein bisschen rum, man liest mal ein Buch. Ich durfte sogar zu diesen absoluten Profis gehen und mit denen darüber reden. Aber selbst diese personalisierte Bespoke Solution war nicht bahnbrechend. Leider Gottes. Also ich bin immer wieder an den Punkt zurückgekommen, dass wenn ich zu mir selber ehrlich war, eine ganze Menge Tipps viel Sinn machten, aber es auf die Straße zu bringen, mir nicht wirklich vergönnt war. Und ich weiß nicht, vielleicht schweifen wir da ein bisschen ab. Mein Blick auf diese ganze Szene mittlerweile, nachdem ich mich lange, lange damit beschäftigt habe, ist, am Ende sind natürlich alle Verkäufer. Und ich sitze hier auch in einem Podcast mit dir. Auch mit dem Interesse, dass vielleicht einer hört, hey, da gibt's Ahead, das möchte ich mal ausprobieren. Am Ende sind wir alle Verkäufer in dieser Szene. Und einfache Messages verfangen. Und was ist die einfache Message? Die ist eben, jenem zu erzählen, guck mal, mach das und schon morgen wird dein Leben besser sein. Da wollen Leute dran glauben. Und das, was sich leicht verkaufen lässt als mach mal das, ist eben die besondere Technik. Die Selbstkontrolle, wenn wir Emotional Intelligence aufteilen in Selbstwahrnehmung und Selbstkontrolle. Im Bucket von Selbstkontrolle kannst du alle möglichen Dinge leicht und schnell rüberbringen. Statt um deine Gedanken zu kreisen, schreib sie auf. Journaling ist eine gute Technik, leuchtet ein. Meditieren hilft, Atemübungen helfen. Leicht erklärt, leicht verstanden und auch sich selber leicht belogen, dass man das jetzt machen wird. Und ich glaube, die ganze Szene krankt so ein bisschen daran, dass eben alle am Ende auf den gemeinsamen Nenner kommen. Wir reden über das, was Leute schnell begreifen, was ihnen schnell diesen kleinen Dopaminausstoß gibt. Ah ja, das klingt smart, das mache ich jetzt. Und dann fühle ich mich in dem Moment schon gut und morgen ist es leider vergessen. Und was sie nicht tun, ist über den ersten Teil von emotionaler Intelligenz zu reden, weil der schwieriger ist. Die Selbstwahrnehmung. Also ich kann noch so viel smarter, kleiner Tipps, Techniken, psychologischer Wundergriffe kennen. Ich werde sie nie anwenden, wenn ich nicht den Moment bewusst wahrnehme, in dem es dann eben Zeit ist, es zu tun, in dem ich dann wütend, ängstlich, unsicher, faul, was auch immer bin. Und das war, glaube ich, für mich immer die Krux. Jetzt mit viel Reflexion, viel Wissen kann ich da so drüber reden. Ich bin wohl immer daran gescheitert, weil ich nicht den Moment erkannt habe. Und das ist schwer und unsexy ist zu erklären, aber am Ende geht es eben darum zu erkennen, was sind meine Warnsignale, was sind meine triggernden Gedanken, die ich habe, meine Annahmen, die ich treffe über das, was gerade jemand anders vielleicht wirklich in seinem Blick oder in seinen Worten mir vermeintlich gezeigt hat. Was sind die Verhaltensmuster, die ich an den Tag lege? Was sind meine körperlichen Reaktionen? Wie kann ich das alles besser erkennen? Und das ist, ja, klingt mühsam, klingt nicht sexy, ist etwas, das wir uns immer von Tag 1 auf die Fahne geschrieben haben und sehr, sehr viel investiert haben, ist spaßiger und intuitiver zu verpacken. Und ist, glaube ich, ja, die Kernfähigkeit, die Leuten hilft, tatsächlich auch wirklich etwas anders zu machen.
Auch vielleicht so eine Nachhaltigkeit, also eben nicht nur ein so, ich fühle mich jetzt für einen Tag besser, sondern ich versuche eben langfristig nachhaltig einen positiven Einfluss zu haben. Wie gelingt euch das mit Ahead, gerade auch in so einer Welt, wo wir eben ja so von Informationsfluten und ständiger Erreichbarkeit ja auch fast schon erschlagen sind?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe jetzt viel Positives über Duolingo gesagt, man kann auch was Negatives sagen. Duolingo ist nicht der effektivste Weg, eine Sprache zu lernen. Sie optimieren sehr darauf, dass etwas spaßig ist, sodass man dabei bleibt. Mit einem Tutor hätte man wahrscheinlich eine Sprache schneller erlernt, als mit diesen dann doch sehr einfachen kleinen Lessons, die man auf Duolingo macht. Aber was die Leute eben mit Duolingo machen, ist ein Streak von über 2 Jahren aufbauen, während sie den Tutor wahrscheinlich nicht ein einziges Mal getroffen haben, wenn sie ehrlich sind. Und so ist das auch bei uns das Ziel. Nachhaltige Veränderung kommt, wenn man am Ball bleibt. Und am Ball bleiben tut man, wenn einem etwas Spaß macht. Und insofern ist das oberste Mantra bei uns, mach's witzig, mach's unterhaltsam. Wenn wir mit erhobenem Zeigefinger und extrem mental anstrengenden Aufgaben auf unsere User zukämen, würden sie zu Recht abspringen. Dann macht man eben doch wieder irgendeine andere berieselnde App auf dem Handy auf. Und dann haben alle verloren. Deswegen nachhaltig wird es dadurch, dass man sich im besten Fall jeden Tag darauf freut, es zu tun.
Es gelingt euch auch gut, weil ihr setzt dann eben auf wissenschaftlich fundierte Methoden, die ihr damit reinbringt und habt so eine Balance zwischen, wie verpacken wir wirklich auch schwierige, komplexe, ernste Themen wissenschaftlich fundiert eben in eine sehr spaßige, animierende Richtung. Kannst du ein bisschen mehr darüber erzählen, wie ihr sicherstellt, dass diese Übungen ja wirken und wissenschaftlich fundiert sind? Wie sucht ihr da aus?
Wir haben natürlich Psychologen, Behavioral Scientists im Team. Wir haben auch alle eine gesunde Allergie gegen so Scharlatanerei. Manifestier es und dein Glück wird kommen. Es muss einleuchtend sein, sonst schafft es nicht in die App. Aber ganz ehrlich, das, was wir in der App machen, das ist Wissen, das hat die Menschheit fast seit Anbeginn der Menschheit. Also wir haben uns schon immer mit unseren Emotionen rumgeklagt und auch unsere Vorfahren waren nicht doof. und sind dann eben auf manche Erkenntnisse gekommen. Und wenn es komplex wird, dann werde ich sofort skeptisch, weil ich könnte es selber nicht anwenden und ich glaube, ich kann es auch nicht erklären und ich befürchte, mit einer schlechten Erklärung kann es dann auch niemand anders anwenden. Also am Ende sind die Dinge, die wir wirklich machen, Dinge, die einleuchten und tatsächlich in wenigen Schritten umsetzbar sind. Und das ist noch so der weitere Filter, den wir anlegen, neben es soll wissenschaftlich fundiert sein.
Einen ganz interessanten Punkt finde ich zum Beispiel auch, dass ihr ja eine Community habt, die auch ziemlich aktiv ist. Also ihr habt verschiedene Foren, wo man dann auch gemeinsam diskutieren kann. Welche Rolle spielt diese Gemeinschaft denn auch bei der Entwicklung von emotionaler Intelligenz? Also können Nutzer da und Nutzerinnen auch von anderen lernen oder ist das eine sehr individuelle Erfahrung oder ist es ein Mix aus beidem für die, die wollen?
Letzteres, ganz klar Letzteres. Jemand, der das möchte, tut das. Und es gibt auch viele, wir sind sehr dankbar, die sich mit uns in Kontakt setzen und sagen, ich mag die App, ich möchte mithelfen. Wenn ihr irgendwelche neuen Features habt, interviewt mich. Bin ich immer sehr erfreut drüber. Und genauso gibt es auch Leute, die sagen, das ist mir zu privat. Und das ist ja auch verständlich.
Welchen Mehrwert siehst du denn eigentlich so in der Community? Bist du da auch aktiv oder warst zumindest, ich meine, jetzt hast du einen anderen Blick, hast du vorhin schon beim Nutzen erzählt der App, aber würdest du sagen, also für dich persönlich, wenn ich das fragen darf, wäre das für dich gewinnbringend, das mal auszuprobieren oder rätst du das einfach mal?
Ja, wie offen bin ich als Mensch? Ich würde mich da so im Mittelfeld anordnen. Ganz konkret in unserer Community will ich natürlich nicht heuchlerisch mich als User ausgeben, deswegen werde ich da jetzt nicht reinposten. Wir antworten auch nicht als App auf Fragen, sondern es ist wirklich ein Forum für Leute, die sich da untereinander austauschen wollen. Insofern, meine Kommentare wird man da nicht lesen, weil ich eben berufskrank da drauf schaue und ständig drüber nachdenke, wie kann ich es besser machen, statt wirklich als Nutzer mein eigenes Produkt genießen zu können.
Wir haben vorhin ja schon so ein bisschen über die Branche gesprochen, beziehungsweise du hast so ein bisschen Einblick gegeben, wie du so nach ein paar Jahren jetzt drauf blickst. Wie siehst du denn den Zusammenhang so generell zwischen Digitalisierung und unserer mentalen Gesundheit? Glaubst du, solche Tools machen uns dann tatsächlich emotional fitter? Also klar, sonst hättest du es nicht entwickelt, aber eine schnelle Lösung für den Alltag soll es ja nicht sein. Wie siehst du generell den Zusammenhang, wenn du jetzt aus der Branche so ein bisschen hinter den Kulissen viel gesehen hast?
Ich glaube, das ist der Riesentrend, auf den wir aufsetzen. Leider Gottes, muss man sagen. Meine vielleicht streitbare Meinung, aber ich glaube, immer mehr Statistiken zeichnen das gleiche Bild, ist, Smartphones und Social Media haben nicht nur Positives mitgebracht. Also gerade die Generationen, die viel mit dem Smartphone aufgewachsen sind. Ich bin ein bisschen älter, ich habe das erste Smartphone in der Hand gehabt, da war ich schon etwas gereifter. Aber je jünger man damit in Kontakt kommt, desto mehr sieht man, dass ja eigentlich historisch gesehen immer sehr glückliche junge Menschen, Kinder, Jugendliche, unglücklicher werden, sogar Selbstmordraten, grausam darüber nachzudenken, hochgehen, weil, und das ja ist leider Gottes relativ einleuchtend, würde ich behaupten, 5 Stunden auf so einen Screen zu starren und sich berieseln zu lassen von wütend machenden Headlines, neidisch machenden Instagram-perfekten Bildern, ja, kann nicht gut für uns sein. Ja, wir haben das mal gesehen, wie die Tabaklobby es geschafft hat, mit ganz vielen Finden Jahrzehnte hinaus zu zögern, bis die Erkenntnis wirklich bei jedem dann eingesickert ist. Rauchen löst Krebs aus. Die Öllobby hat das Gleiche probiert bei dem Klimawandel. Ich befürchte, gerade probiert es die Social Media Lobby bei den Themen, die sie leider mit verursachen. Aber ja, es ist Fakt. Mentale Gesundheit leidet unter unserem Smartphone leider auch. Und zum Glück realisieren das mehr und mehr Menschen. Australien ist ein Vorreiterland beispielsweise, verbietet Smartphones an Schulen, pocht darauf, dass Social-Media-Seiten wirklich einen echten Age-Check machen und Minderjährige nicht mehr rauflassen. Ich befürchte, da müssen wir als Gesellschaft insgesamt voranschreiten, weil einzelne Eltern immer den Kürzeren ziehen, wenn das Kind sagt, aber die anderen dürfen es doch. Und Leute realisieren eben auch, dass sie selber anfangen können, ihr Telefon anders zu nutzen, was für uns natürlich eine tolle Erkenntnis ist. Weil dann greifen Leute früher oder später eben zu Duolingo oder zu Ahead, weil es sich einfach besser anfühlt, damit mal die 5 Minuten, die man überbrücken möchte, zu füllen, statt sie wieder sinnlos auf TikTok zu verplempern.
Ich wollte gerade sagen, wie paradox es eigentlich dann scheint, auf einem Smartphone dann die Alternative anzubieten. Aber du sagst dann, wir verändern das System dann von innen, weil wir realisieren, es wird ja nicht mehr weggehen.
Ja, und ich möchte auch ganz bescheiden sagen, ich sitze jetzt hier und sage, es gab nicht die richtige Lösung. Aus einem Buch zu lernen, schwierig. Zum Therapeuten zu laufen, auch schwierig und unbezahlbar. Das Smartphone ist so verwoben mit unserem täglichen Leben, dass es auch fast der ideale Pfad ist, um etwas an unseren Denkmustern zu ändern. Also es ist schon unser automatischer Coping-Mechanism, wenn wir emotional werden. Wie genial, wenn wir jetzt darauf ein Lernumfeld schaffen können, das auch noch Spaß macht. Also hätte man vor 20 Jahren gesagt, immer wenn du ängstlich, nervös, faul oder wütend wirst, wirst du fast einen automatischen Griff zu deinem Telefon vollführen und dieses Telefon wird so einen tollen Smartphone-Monitor haben, mit dem du geniale spielerische Elemente den Leuten zeigen kannst. Ja, genial. Also wir sind auch zum ersten Mal in der Menschheit an dem Punkt, dass wir immer, wenn Emotionen aufkochen, den Leuten helfen können. Dass man nicht eben sagt, ach Mist, das Buch auf meinem Nachttisch oder mein Therapie-Appointment nächste Woche, das hätte ich jetzt gebraucht, sondern wir haben jetzt halt alles immer zur Hand. So wie der Mathelehrer früher sagte, na, ihr werdet ja nicht immer einen Taschenrechner dabei haben, ihr müsst das schon im Kopf gehen. Jetzt haben wir immer einen Taschenrechner dabei und nicht jeder, nur das, wir das haben gehört. Auch immer unseren kleinen emotionalen Ratgeber dabei, wenn wir wollen.
Meinst du, der reicht immer aus oder ist das nachher ein Puzzlestück im großen Ganzen? Also siehst du irgendwo auch Grenzen von Ahead? Braucht es auch den Dialog und den Austausch eben, um mit, sag ich mal, mit echten Menschen, um dann wirklich tiefer zu gehen?
Ja, vollkommen. Viele der emotionalen Verhaltensmustern, die wir fallen, die wir nicht so schätzen an uns, passieren ja im Zusammenspiel mit anderen. Also wenn ich mich ärgere darüber, dass ich im Streit aufbrausend werde, dann ist das ja, weil ich die Menschen so sehr mag, mit denen ich dann mich wieder schämend zu laut und gestritten habe. Wenn ich mich sorge um meine Beziehung, dann geht es da ja um den Partner auf der anderen Seite. Wenn ich zu schüchtern bin, ein Thema anzusprechen, dann spielt da ja auch jemand anders eine Rolle. Also ganz vieles von dem, mit dem wir uns so rumplagen in unseren Köpfen, hat eine Komponente, die sitzt uns gegenüber. Und wir versuchen, unsere User immer wieder zu ermutigen, auch andere zu involvieren. Beispielsweise offen zu kommunizieren, dass man etwas arbeitet und sich diese oder jene Unterstützung wünschen würde. Dass, wenn man selber aufbraust, der andere vielleicht explizit das Recht gegeben bekommt, zu sagen, hey, ich glaube, du wirst hier ein bisschen zu emotional. Wie wir uns beide darauf geeinigt haben, lass doch jetzt mal uns daran erinnern, dass wir hier beide gute Intentionen miteinander haben, dass wir es nicht böse meinen, wir uns nur verstehen müssen. Und ja, am Ende ist es dann ein Teamsport. Also das ist auf jeden Fall ein Faktor, der die Reise viel erfolgreicher gestalten kann, wenn man sein Umfeld einbindet. Und du hast aber auch noch nach Grenzen gefragt. Also wir können auch gerne noch über Sachen reden, wo ich glaube, dass diese App wirklich ja nicht der beste Weg ist. Möchte ich gerne ein paar Sachen offen zugeben, wenn das deine Frage war.
Erzähl, ja klar.
Wir sind am Ende eine App, wie ich glaube ich viel zu oft schon gesagt habe in diesem Gespräch, die unterhaltsam sein möchte, die spaßig sein möchte, was nicht heißt, dass wir flach wären. Ich möchte nicht mit dem Finger auf andere Apps zeigen, es gibt sowas auch in unserem Bereich. Wir versuchen Leuten wirklich etwas beizubringen, das ihnen hilft. Aber wir können zum Beispiel nicht, was ein Therapeut kann, mit dir gemeinsam durch deine Vergangenheit gehen und Traumata identifizieren und uns eine Lösung dafür ausdenken. Also es gibt genügend Leute in unserem Feld, die jetzt sagen, ach, mit AI geht auch das. Ich finde das gefährlich bis respektlos, das zu machen. Und wir können auch beispielsweise, ja, zumindest schlecht dir helfen, Entscheidungen zu treffen, die wichtig sind in deinem Leben. Bei der Partnerwahl, bei der Berufswahl, wie auch immer. Das sind Sachen, die bespricht man am besten mit jemandem, der einen gut kennt und einem hoffentlich auch nur fair beratend zur Seite steht und nicht sagt, mach mal das. Also wir sind die App, die du trotzdem bei all dem brauchst, die dir hilft, wenn dann die Emotionen wieder hochkochen, dich deinen eigenen Werten richtig zu verhalten, entsprechend richtig zu verhalten. Aber ja, wir sind eben auf der Ebene von konkreten Denkweisen und Verhaltensmustern. Wir sind nicht auf der Ebene von, was sind meine Wertevorstellungen und wo kommen die her?
Ich habe hier so zwei Fragen, die ich in diesem Zusammenhang nochmal stelle oder die mir gerade durch den Kopf kommen oder schwirren, weil wir eben so ein bisschen in die Richtung gegangen sind. Wir sind eh schon so viel am Smartphone. Ich mal jetzt mal so ein, was für übermorgen eigentlich nicht so häufig ist, mal ein etwas düsteres Bild. Siehst du irgendwo eine Gefahr, dass wir uns mal irgendwann zu viel auf Apps verlassen, dieser persönliche Kontakt, das echte Gespräch dann irgendwo verloren geht? Oder sagst du, nee, das wird irgendwo immer als Anker bleiben oder verlieren, könnten wir uns irgendwann mal verlieren? Das ist so die eine Seite der Medaille. Die andere kommt gleich noch.
Ja, da schmeiße ich gerne meine Dystopie mit drauf. Vielleicht hast du die gleiche schon gemeint. Ich glaube, dass es ein paar sehr empfängliche Menschen gibt, die sagen, mit AI zu chatten, das ist doch endlich mal unbeschwert. Immer gut drauf, immer Zeit, immer positiv und redet mir sogar nach dem Mund, wenn ich ehrlich bin. Und ich befürchte, dass mancher das als Einladung annimmt, zu sagen, dann habe ich doch jetzt hier einen guten Freund. Wofür muss ich mich denn mit dieser borstigen, echten Welt auseinandersetzen? Und ich befürchte, dass das ein noch tieferes Loch ist, das man sich graben kann, als ohnehin schon die 5 Stunden Screentime auf Social Media. Also da habe ich durchaus meine Sorgen. Ich glaube allerdings, das ist das Gute, das Erlebnis von einem weißen Bildschirm, was geht dir denn im Kopf rum? Und ich muss das in Worte fassen, mir selber überlegen, was ich gerade fühle, das auch noch eintippen oder einsprechen und dann diesen Wall of Text lesen, der mir da zurückgeworfen wird oder eben die lange Antwort. Du kannst ein Lied von singen, weil ich hier gerade viele lange Antworten gebe. Diese lange Antwort mir geduldig anhören und dann Frage-Antwort-Spiel spielen. Das ist zum Glück so mühsam, dass ich glaube, das wird nicht bei allen verfangen. Aber bei manchen befürchte ich schon. Ja, also das ist so eine Dystopie, die ich auch sehen kann, dass vor allem KI da nochmal ein Level von Abschottung von der echten Welt ermöglicht, das am Ende einem nicht gut tun wird.
Das ist ja, hat ja immer dann diese zwei Seiten, jetzt kommt die andere Seite der Medaille, also so einen smarten KI-Coach. Ich meine, es gibt immer mehr Wearables, die dir dann auch sagen, hier, du hast heute noch nicht genug gegessen oder du musst mehr trinken, dich mehr bewegen. Und wenn wir irgendwann mal einen smarten KI-Coach haben, der uns physisch und psychisch irgendwie coacht, wir haben es ein bisschen dystopisch gemacht, aber siehst du irgendwo auch Chancen dafür oder wo müssten wir jetzt irgendwo steuern, damit es eine Chance wird?
Ja, natürlich ungemein. Also wir sind begeistert von AI. Wir nutzen das, wo wir nur können. Es macht uns viel schneller, es ermöglicht uns Sachen, die haben wir vor 4 Jahren nicht für möglich gehalten. Auch unsere Nutzer finden es gut. Die App versteht sie besser. Sie kommt viel schneller auf den Punkt, um den es ihnen eigentlich geht. Also Riesenchancen, glaube ich auch. Geht immer darum, dass man ja nicht nur sagt, da ist Technologie, wo finden wir jetzt die Angriffsfläche, wo wir sie draufwerfen können, sondern dass man immer noch vom Nutzer, von uns Menschen kommt und überlegt, was sind denn unsere Probleme, wo kann denn das überhaupt helfen? Wir hatten das Glück, glaube ich auch, dass wir gestartet sind, als es noch nicht gab, schlau werden konnten und jetzt die Chance haben, Dinge noch besser zu machen. Alle, die heute begeistert davon sind, sehen direkt die eine vermeintlich offensichtliche Lösung. Ja, dann gibt's halt den AI-Chat, den Therapeuten, der mit dir spricht. Was ich, wie ich glaube ich gerade in meiner dystopischen Welt schon mal ausgedrückt habe, nicht für den richtigen und auch nicht für den spaßigsten Weg halte. Es ist wirklich schwer, vor einem weißen Blatt Papier zu sitzen und zu sagen, was fühlst du denn gerade? Das ist eine Fähigkeit, die muss man erstmal aufbauen. Psychologen nennen das Emotional Granularity. Die meisten haben vielleicht 5 Worte bei der Hand und dann hört es ja noch nicht auf. Dann muss man es auch noch tippen oder einsprechen und dann mühsam Text lesen, statt interaktiv was spielerisch zu erkunden.
Ihr gebt der KI sozusagen so einen Rahmen vor, in der sie sich bewegt und so ein bisschen Anleitung damit, lasst sie nicht freilaufen.
Genau, wir versuchen die KI so gut, wie sie es jetzt schon kann, zu nutzen, aber eben in einer UX, in einem Interface, das Leuten Spaß macht, mehr Spaß macht als so ein Hin und Her im Chat.
Glaubst du, vielleicht als letzte Frage noch zu dem KI-Thema, glaubst du, dass KI irgendwann so der menschlichen Intuition in Zukunft und in Bezug auf emotionale Intelligenz natürlich nahe kommen kann? Oder bleibt der Mensch in dieser Gleichung immer der wichtigste Baustein?
Also die KI, die wir gerade sehen, ist ja vor allem eine, die Pattern Matched und Probabilistic LLM AI. Ich weiß nicht, ob man damit alles fassen kann, was menschliche Intuition ist, ob man einfach nur sagt, auch wir sind da am Ende nur so Prediction Machines und wenn sie einfach nur genau so wie wir denken könnte, weil sie in so viele menschliche Köpfe reinschauen durfte, dann würde sie schon auch zu denselben Schlüssen kommen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das der Wahrheit entspricht. To be determined. Noch dazu ist, glaube ich, die Lerndaten, auf der AI lernt, das ist nicht das, was wirklich durch unsere Köpfe schwirrt. Das ist das, was wir mühsam formuliert haben und nochmal neu formuliert haben und nochmal neu formuliert haben. Unsere Gedanken sind deutlich erratischer und ich glaube, da fehlt der KI vielleicht gerade noch das richtige Lernmaterial, um wirklich dahin zu kommen, uns genau nachempfinden zu können. Ich glaube trotzdem, selbst wenn sie dahin kommt, dann fehlt immer noch ein anderer Aspekt und das ist Glaubwürdigkeit. Also wir Menschen, ich werde von meinem Chef gefragt, Mann, es ist wirklich wichtig, wir müssen das Ding hier über die Bühne bringen. Das heißt aber, wir müssen heute 3 Stunden länger bleiben. Und er sitzt vor mir mit am Tisch. Er hat Skin in the Game. Er macht das mit. Das kann mich packen. Eine KI, die noch nicht mal Skin hat, da würde ich sagen, naja, also komm, ich habe Kinder zu Hause, ich muss jetzt los. Anderes Beispiel, ein Verkäufer, der geschickt ist, der sagt dann irgendwann den Satz, ja, ich kann deine Ängste verstehen, lass uns mal so und so drüber schauen. Der gleiche Satz von der KI gesprochen, würde ich ja niemals abnehmen. Ich kann deine Ängste verstehen, du bist ein Roboter. Mhm. Du kannst sie nur nachaffen. Also ich glaube, am Ende hat KI immer ein Glaubwürdigkeitsproblem. Gute Therapie, sagen Studien, hängt immer davon ab, dass der Patient den Therapeuten auch persönlich schätzt, dass sich da etwas aufbaut, ein Vertrauensverhältnis, sodass man dem Rat des anderen auch Gewicht beimisst. Und ich glaube, das kann KI nie ganz knacken, diesen Unterschied, den es da doch fundamental gibt.
Wo siehst du denn Ahead in 5 Jahren oder in 10 Jahren? Was würdest du dir, oder was sind denn, ihr wollt ja noch größer werden, hast du direkt zu Anfang auch gesagt, dass ihr viel vorhabt. Wo seht ihr euch denn so in der Zukunft?
Also wir würden gerne, dass Duolingo für emotionale Intelligenz werden. Duolingo ist mittlerweile eine Firma, die, ja, sagen sie gerade, 100 Millionen Daily Active User hat. Für ein Feld, das ich total spannend finde, Sprachen lernen. Aber wir sitzen auf einem Feld, das ist noch viel relevanter. Wie viel Emotion hat man am Tag, wie viel Frustration? Also wir glauben, dass wir ja auch eine ganze Menge Leute erreichen können sollten. Und wir hoffen, dass wir es auch tun, weil wir selber davon überzeugt sind, dass sich jeden Tag, auch wenn es nur 5 Minuten sind, mit Ahead zu beschäftigen, einen langfristig zu einem zufriedeneren Menschen macht. Also ich möchte jetzt nicht die ausuferndsten Visionen hier kundtun, aber unser Ziel ist schon, so vielen Menschen wie möglich zu helfen.
John, ganz zum Schluss habe ich noch eine Frage, die ich immer stelle bei Übermorgen. Und zwar ist es worauf freust du dich denn morgen?
Ich freue mich auf morgen oder leider Gottes, wenn ich realistisch bin, auf übermorgen, wenn Leute es nicht nur für sinnvoller, sondern auch für spaßiger halten, sich mit dem zu beschäftigen, was ihnen durch den Kopf schwirrt, als sich mit all der Effekthascherei und der Jagd nach dem nächsten viralen Hit auf Social Media zu beschäftigen.
John, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst und uns gezeigt hast, wie kleine Schritte, spaßige Schritte dann auch viel bewegen können. Dankeschön, dass du bei Übermorgen zu Gast warst.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.